Die schwarz-gelbe Regierung plant einen radikalen Umbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Wenn die Pläne des Gesundheitsministers Philipp Rösler Wirklichkeit werden, beendet das das Solidarsystem und führt endgültig in die Zweiklassenmedizin.
Das ist eine Tendenz, wie wir sie ähnlich in den USA bisher hatten. Nur läuft es da im Moment genau andersherum. Obama möchte das Gesundheitswesen mehr verstaatlichen, mehr sozial ausrichten. Wenn unsere Regierungskoalition in die Gegenrichtung steuert, sie möchte mehr Privatisierung und mehr sogenannte Eigenverantwortung haben.
Zentrales Element dieser Umgestaltung ist die Kopfpauschale. Mit der Kopfpauschale sollen alle in der gesetzlichen Krankenkasse Versicherten unabhängig von ihrem Einkommen dasselbe in die Kasse einzahlen. Kommt die Kopfpauschale, wird das diese solidarische Finanzierung beenden. Während Menschen mit hohem Einkommen also deutlich entlastet werden, müssen Menschen im Niedriglohnsektor damit rechnen, mehr als doppelt so viel für ihre Krankenkasse zu bezahlen.
Also wer wissen will, wie die Kopfpauschale in Wirklichkeit funktioniert, der soll in die Schweiz fahren, sich das anschauen. Dort leiden alle Kleinverdiener, alle Studenten, alle Arbeitslosen unter einer miserablen Versorgung. Und wenn das unsere Zukunft ist, dann gnade uns Gott.
Dass sich die Kopfpauschale ohne irgendeinen sozialen Ausgleich nicht wird durchsetzen lassen, hat auch die Regierung erkannt. Menschen, die sich die pauschale Prämie von rund 150 Euro monatlich nicht werden leisten können, sollen deshalb über das Steuersystem entlastet werden.
Nach der Amputation der Rentenversicherung in 2001 und den Hartz-Gesetzen beinhaltet die Kopfpauschale einen weiteren Versuch, die guten Strukturen des deutschen Sozialstaates platt zu machen und den Kapitalinteressen zu opfern.
Bisher haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu gleichen Teilen die Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt. Diese paritätische Finanzierung will die Regierung nun auch kappen. Der Arbeitgeberanteil soll bei 7% eingefroren werden. Die erwarteten Kostensteigerungen des Gesundheitswesens sollen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dann alleine stemmen.
Eine der wesentlichen Aussagen im Koalitionsvertrag ist, dass das Gesundheitswesen der Wachstumsmarkt in Deutschland ist. Und wenn man Gesundheit zur Ware macht und wenn man das Gesundheitswesen zum Markt macht, dann ist es fast logisch, was geplant werden wird. Da ist es dann klar, diejenigen fallen runter, die sich das nicht leisten können, die nicht das Geld für die private Versicherung haben. Die werden dann eben zukünftig schlechter medizinisch versorgt werden. Ja, als Alternative zu dem, was uns jetzt von der Regierung vorgeschlagen wird, treten wir ein für eine Bürgerversicherung. Das heißt, jeder Bürger ist versichert, unabhängig von seinem Einkommen.
Das ist ein System für alle in diesem Lande. Alle Einkünfte werden pflichtig gemacht und alle Einkünfte müssen nach Leistungsfähigkeit zu diesem System beitragen.
Gesundheit darf nicht zum Luxusgut weniger werden, sondern muss als Grundrecht allen Menschen auch weiterhin zur Verfügung stehen.
Ja, soweit die Tonspur eines Videoclips des Online-Aktionsbündnisses Campact zur Kopfpauschale. Campact hat seit einigen Tagen diese Aktion am Laufen. Unterstützt wird die Aktion gegen die Kopfpauschale unter anderem vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Und für den Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte habe ich am Telefon Nadja Rakowitz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du hast das jetzt gerade mit angehört, der Videoclip, den wirst du kennen.
Ja.
Der operiert natürlich auch noch mit Bildern, die wir hier nicht sehen können. Da werden dann Zahlen eingeblendet. Die Kopfpauschale, da wendet ihr euch auch gegen. Warum?
Wir wenden uns gegen die Kopfpauschale, weil sie die Aushöhlung des Solidarsystems der gesetzlichen Krankenversicherung bedeutet. Bislang wird die ja immer noch finanziert über prozentual Beiträge von den Einkommen. Auch da gibt es schon Ungleichgewichte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber immer noch wird ein prozentualer Anteil des Einkommens als Beitrag gerechnet. Mit der Kopfpauschale wird das sozusagen individualisiert. Jeder wird in der Tendenz den gleichen Betrag bezahlen müssen. Und das heißt, der Niedrigverdiener bezahlt genauso viel wie ein Spitzenverdiener. Das halten wir für ungerecht. Dann ist eine entscheidende Säule von Umverteilung zwischen Arm und Reich in der gesetzlichen Krankenversicherung aufgehoben.
Die Befürworter der Kopfpauschale, vor allem der Herr Rösler, argumentiert ja auch damit, dass durch die Steuerbeteiligung dann eine größere Gerechtigkeit hergestellt würde.
Ja, da würde ich dem Herrn Rösler antworten, wenn er meint, dass Steuern da gerechter wären, dann könnte man ja ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen einführen, dann wäre das noch gerechter. Das wäre die eine Antwort. Die andere ist, dennoch sind die Arbeitgeber damit draußen aus der Finanzierung, weil die Arbeitgeber dann ja auch nur als Steuerzahler einzahlen. Und wir wissen ja, dass die Steuern in Deutschland doch äußerst ungleich verteilt sind auf die Bevölkerung. Es sind entweder die Lohnabhängigen, die Steuern zahlen und auch dank der rot-grünen Regierung und vieler anderer vorher sind ja die Unternehmen ziemlich entlastet worden von ihrer Pflicht, Steuern zu zahlen, sodass die Arbeitgeber da doppelt geschont werden, meines Erachtens.
Die Gesundheitspolitik ist ja seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Es wird immer wieder von Gesundheitsreformen gesprochen. Die letzte Regierung, die vorletzte Regierung, alles arbeiten an Gesundheitsreformen, diese jetzt auch wieder. Als demokratische Ärztinnen und Ärzte, was stellt ihr euch eigentlich unter einem sinnvollen Gesundheitssystem vor?
Tja, da muss man natürlich über die Rahmenbedingungen reden. Ich nehme an, Sie meinen jetzt immer noch innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft ein Gesundheitswesen. Da hat man natürlich ein zentrales Problem, wie kann man diese Logik, die in dieser Gesellschaft steckt, wenigstens aus dem Gesundheitswesen raushalten. In dem Film von Camp Act kommt ja schon die Idee zur Finanzierung vor. Das wäre die Bürgerversicherung, eine konsequente Bürgerversicherung, die bedeuten würde, dass man zum einen die privaten Krankenkassen als Vollversicherung abschafft, dass alle in diese Versicherung zahlen würden, wie es zum Beispiel in Österreich gibt. Und das andere wäre, dass man die sogenannte Beitragsbemessungsgrenzen aufhebt. Das sind die Grenzen, die politisch eingeführt wurden, um Verdienste, die über einer bestimmten Summe liegen, nicht mehr mit Beiträgen zu belasten. Das ist natürlich eine Ungerechtigkeit zwischen mehr Verdienern und weniger Verdienen. Das wäre die finanzielle Lösung, aber mit den Finanzen alleine ist es nicht getan, unseres Erachtens, weil ja dann auch geguckt werden muss, was wird mit dem Geld gemacht. Und im Moment wird mit diesem Geld aus ökonomischem Interesse viel medizinisch Unsinniges getan. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird aus Sparzwängen auch bestimmte Leistungen, die medizinisch notwendig wären, verweigert, erschwert und so weiter. Also man müsste sowohl die Einnahmeseite der gesetzlichen Krankenversicherung stärken, als auch die Ausgaben genauer kontrollieren.
Nehmen wir mal ein Beispiel für medizinisch Unsinniges aus wirtschaftlichen Gründen.
Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Gerätemedizin, also sehr, sehr viele Geräte, Röntgengeräte, Computertomographen, Herzkatheter sind im Moment ein beliebtes Beispiel. Es gibt unglaublich viele Herzkatheterlabore in Deutschland. In München meines Wissens so viele wie in ganz Italien. Das heißt, wenn es diese Labore gibt, dann gibt es auch Patienten, die da durchgeschoben werden. Und das heißt, nicht jeder, der oder umgekehrt, nicht jede Herzkatheteruntersuchung, die da gemacht wird, wird aus rein medizinischer Notwendigkeit gemacht, sondern die wird gemacht, weil es die Geräte gibt und weil die sich amortisieren müssen. Im Krankenhaus wird mir Ähnliches erzählt von vielen, vielen Ärzten. Mit dieser Umstellung auf die Fallpauschalenfinanzierung werden Fälle kreiert. Es werden Patienten, die man vielleicht gar nicht ambulant, stationär aufnehmen müsste, aufgenommen, damit man eine Fallpauschale bekommt dafür. Also dieses System reizt dazu, Fälle, die Fallzahlen auszuweiten. Ganz zu schweigen von der Pharmaindustrie.
Ja, Gesundheit wird zunehmend als ein großes Geschäft gesehen, aber Ihr wünscht euch was anderes. Du hast gerade vorher angedeutet, ja, ein Gesundheitssystem innerhalb des Kapitalismus. Den Kapitalismus werden wir jetzt nicht so schnell abgeschafft bekommen, oder?
Ja, leider, ja.
Und zur Gesundheit?
Deshalb muss man versuchen, dieses System von dieser Logik, soweit es irgendwie geht, zu befreien oder davon sauber zu halten. Also wenn man die gesetzliche Krankenversicherung anguckt, dann sind das ja bislang immer noch Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie haben keine Profitlogik. Wenn man sich öffentliche Krankenhäuser anschaut, dann sind das immer noch eben öffentliche Anstalten, die noch anders funktionieren könnten als ein kapitalistisches Unternehmen, die noch nicht nach Profitlogik orientiert sind. Sie sind im Moment aber diesem Ökonomisierungsdruck unmittelbar ausgesetzt, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen, und zwar in Konkurrenz um ökonomische Kennzahlen. Also im niedergelassenen Bereich könnte ich mir vorstellen, ist der Anreiz, Leistungen zu erbringen, die wo nicht ganz klar ist, ob es aus medizinischer oder betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit ist, könnte man relativ einfach abschaffen, indem man zum Beispiel Gehälter zahlt, anstatt Honorare für Pauschalen oder Einzelleistungen. Ja. Man könnte also versuchen, innerhalb des Systems bestimmte Anreize anders zu setzen bzw. abzuschaffen, damit nicht die Koppelung von ökonomischem Interesse und medizinischer Versorgung in dieser Weise so unmittelbar vorhanden ist, wie es jetzt immer mehr der Fall ist.
Ja, aber die Interessen der großen Lobbyverbände sind ja genau entgegengesetzt.
Ja. Insofern geht es bei diesen Reformen auch nicht um Kostensenkung, meines Erachtens. Es geht darum, die Kosten auf andere Schultern zu verteilen. Aber es geht darum, dass diese Lobbyverbände, dass die an diese großen Töpfe, da geht es ja immerhin um 260 Milliarden Euro, dass sie da rankommen. Insofern soll da sicher nicht weniger Geld in dieses System fließen, sondern in der Tendenz in Zukunft eher mehr. Die Frage ist nur, wer bezahlt. Und mit der Kopfpauschale hat man da natürlich eine Variante, die Arbeitgeber entlastet und die einfachen, die niedrigeren Einkommen mehr belastet als die höheren.
Und zurzeit haben wir ja schon Zuzahlungen, also Zuzahlungen jetzt bei Krankenkassen, aber auch Zuzahlungen bei ärztlicher Behandlung. Also wenn ich mich jetzt behandeln lassen möchte, gibt es ja viele Sachen, ja, wo ich persönlich zur Kasse gebeten werde. Wenn ich mir das nicht mehr leisten kann, dann das sehe ich alt aus, oder?
Ja, man muss da im Moment ein bisschen unterscheiden. Es gibt Zuzahlungen zu Medikamenten, es gibt diese Praxisgebühr, das sind diese politisch gestalteten Zuzahlungsmomente. Und das, was Sie jetzt angesprochen oder was du jetzt angesprochen hast, das sind die sogenannten IGL-Leistungen. Das heißt, das sind bestimmte Leistungen, die Ärzte dir anbieten als Patient und die du privat bezahlst. IGL heißt individuelle Gesundheitsleistungen. Da muss man sehr vorsichtig sein, meines Erachtens. Da erzählen einem viele Ärzte, ja, ich muss ihnen das deshalb anbieten, weil die gesetzliche Krankenversicherung das nicht mehr bezahlt und deshalb müssen sie das selbst bezahlen. Da sollte man als Patient sehr vorsichtig sein, weil das in den meisten Fällen so nicht ganz korrekt ist. Also noch ist es so, dass fast alle medizinisch notwendigen Leistungen von der gesetzlichen Kasse bezahlt werden und diese IGL-Leistungen sind oft ein Mittel, über private Abrechnungen die Einnahmen des Arztes zu verbessern, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also wir, dieser Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, wir setzen uns dafür ein, dass das verboten wird, dass das abgeschafft wird. Wenn es da Leistungen geben sollte, die medizinisch notwendig sind, aber von der Kasse nicht bezahlt werden, dann muss man politisch dafür streiten, dass die als Kassenleistung bezahlt werden. Aber kann nicht einfach das auf dem Rücken der Patienten austragen und es privat abrechnen mit ihnen. Das, was jetzt noch dazu kommt, das ist ja der Zusatzbeitrag der Krankenversicherung. Das ist ja nochmal was anderes wie die Zuzahlungen. Das ist ja im Moment gerade in der Diskussion. Das ist die kleine Kopfpauschale. Die kommt jetzt wohl bei verschiedenen Krankenkassen noch dazu, zu dem normalen Kassenbeitrag.
Wenn man sich jetzt gegen diese kleine Kopfpauschale wehrt, dann stellt man sich ja schon wieder in einer Linie mit dem Herrn Rösler, der die große Kopfpauschale durchsetzen möchte.
Ja, das ist sozusagen, diese kleine Kopfpauschale ist der Einstieg in die große Kopfpauschale. Gegen die muss man sich natürlich auch wenden, gegen diese kleine. Die belastet ja auch die niedrigen Einkommen überdimensional im Vergleich zu den, also wenn ich jetzt 7.000 Euro brutto verdiene, was ich nicht tue, dann belasten mich natürlich 8 Euro im Monat weniger, als wenn ich 800 Euro verdiene und davon eine kleine Familie mit ernähren muss. Die Frage war jetzt, wie?
Ja, wenn Herr Rösler wehrt sich ja selber gegen die kleine Kopfpauschale, also gegen diese Zuzahlungen.
Ach so.
Und wenn ich jetzt mich auch dagegen wehre, dann bin ich quasi auf einer Seite mit ihm schon wieder. Ist das gewollt?
Das kann durchaus mal vorkommen, dass man an bestimmten Punkten auch mal mit Herrn Rösler zusammen argumentiert. Und sein Grund, warum er die kritisiert und die Perspektive von ihm, ist eine diametral entgegengesetzte. Er nimmt ja diese kleine Kopfpauschale jetzt als Beleg dafür, dass die Finanzierung so, wie sie im Moment funktioniert, eben nicht funktioniert und es zu wenig Geld ist, und nimmt das als Beleg dafür, dass man jetzt umstellen muss auf die große Kopfpauschale und auf eine vollständige andere Finanzierung. Ja, die wollen ja die Arbeitgeberbeiträge auch einfrieren und dieses System komplett umstellen. Unsere Kritik an der kleinen Kopfpauschale wäre genau der, dass das der Einstieg in die große Kopfpauschale ist und dass die auch nicht notwendig wäre, würde man die Solidarität ausbauen anstatt das Gegenteil davon. Mit einer Bürgerversicherung, das hat Karl Lauterbach mit seinem Institut schon vor Jahren mal ausgerechnet, könnten die Beitragssätze sogar sinken. Massiv sinken.
Aber das scheint ja von verschiedenen Interessen nicht gewollt zu sein. Wer sich jetzt gegen die Kopfpauschale wehren möchte, kann das online tun mit einer Unterschrift bei campact.de. Welche Möglichkeiten siehst du noch?
Na, ich denke, man muss sich in den nächsten Monaten versuchen, an die Kampagnen dran zu hängen, die zum Beispiel von Gewerkschaften, also von Verdi, soviel ich weiß, vom DGB auch gestartet werden. Also ich kriege sehr viele Anfragen von verschiedensten Gruppen, die versuchen, sich zu wehren, Bürgerinitiativen, die versuchen, Kampagnen auf die Beine zu stellen, um sich gegen diese Entsolidarisierung und diese Zerstörung eigentlich der gesetzlichen Krankenversicherung zur Wehr zu setzen. Also da muss man Druck von der Straße machen. Man muss natürlich auch versuchen, Druck zu machen auf die entsprechenden Politiker und sonst was. Das kann so ein Verein wie unserer nur in ganz, ganz beschränktem Maße machen. Ja. Da muss man auf die sogenannte Zivilgesellschaft hoffen, die den Druck von der Straße dann da in die Parlamente trägt, denke ich an. Das wird das nicht zu verhindern sein. Also das dauert ja jetzt noch bis zu den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, bis sie dann wirklich mal ihr Konzept offenlegen und schon die Personen, die da in dieser Kommission sitzen zur Reform des Gesundheitswesens, sprechen ja schon für sich.
Also den Protest auf die Straße tragen, sich solidarisieren, das meint Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte.